Manchmal wollen wir Dinge in unserem Leben verändern. Manche Dinge fallen uns leicht und manche Dinge fallen uns nicht so leicht, wenn wir diese Dinge in unserem Leben verändern wollen. Und manchmal ist das schwer und manchmal, wie wir das von dem Lied gesungen haben vorhin, manchmal ist es schwer und geht uns leicht von der Hand, manchmal nicht von der Hand. Ja, manchmal klappt es und wir denken, Mensch, wir haben's. Ja, und dann klappt es wieder nicht. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Und das können wir auf den geistlichen Bereich übertragen. Wir können das aber auch einfach mal ganz simples Beispiel machen, weil Isabel, die hatte gestern ihr Schülerkonzert. Und das ist eigentlich ganz passend und gut. Wenn wir Dinge in unserem Leben verändern wollen, dann müssen wir unser Denken verändern. Ja, unsere Glaubenssätze verändern. Jetzt stelle ich mir nur vor, gestern waren die ganzen Schüler da, haben Klavier gespielt, haben Flöte gelernt. Ja, und ich weiß nicht, wie das so ist. Wir haben das noch nicht ganz ausdiskutiert mit dem positiven Denken an der Stelle. Ja, ich kann gut Klavier spielen, ich kann gut Flöte spielen. Ich weiß nicht, ob das so bringt, ne? Aber das ist dann so wie bei diesem Seil auch. Ja, dann haben wir Sachen und wir merken einfach, wir wollen das, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, und dann kann ich aber anfangen und sagen, okay, dann ist es vielleicht hilfreich an der Stelle, wenn ich mein Wissen vervollkomme und da ein bisschen dran arbeite. Ja, im Bereich Noten wäre das zum Beispiel so, dann wäre es ganz gut, wenn ich wüsste, welche Note steht auf welcher Linie, ja, und wo finde ich diese Note in meinem, auf der Flöte oder auf dem Klavier, wo auch immer. Wo teste ich? Und dann teste ich das mal aus und dann mache ich das so ein bisschen, ja, und dann merke ich plötzlich, das funktioniert. Ja, das geht. Ja, manchmal geht es, aber wie wir vorhin gesungen haben, manchmal geht es und manchmal geht es dann auch nicht so gut und dann ist das auch schon wieder weg. Ja, und jetzt kommt es, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen an meinen Fähigkeiten arbeiten. Ja, dass ich dann sage, also es geht nicht nur um Wissen, sondern auch die Fähigkeiten. Ja, dass ich dann sage, okay, ich muss sehen, dass die Finger laufen, dass es ein bisschen funktioniert. Ja, an dieser Stelle. Ja, und das geht ja nicht von gleich, sondern da muss man so ein bisschen gucken, da gehört so ein bisschen Fingerfertigkeit dazu, je nachdem. Ja, aber wenn ich dann da dran arbeite, ja, dann merke ich auch plötzlich, es funktioniert. Es geht. Ja, und das macht auch Spaß, ne? Mal mehr, mal weniger, und dann ist es auch schon wieder weg. Ja, aber jetzt kommt dazu, dass es auch Gewohnheiten gibt in unserem Leben. Ja, und wenn ich jetzt Gewohnheiten habe, ja, dann wird das schon ein bisschen fester in unserem Leben. Ja, und dann merke ich plötzlich, aha, es ist nicht nur Zufall irgendwie, sondern ich kann das auch ein Stück weit bestimmen. Ja, und kann dann reingehen. Und dann geht es auch schon wieder nicht mehr. Aber wie ist das, wenn wir jetzt neue Gewohnheiten einfach in unserem Leben hineinbekommen wollen? Wie machen wir das? Und wie kann das funktionieren? Und ich weiß nicht, wie dir das so geht. Manchmal schauen wir in unserem Leben rein und wir merken, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und oft schauen wir dann ja nicht auf das, was alles gut von unserem Leben funktioniert, sondern wir schauen auf das, was nicht so gut funktioniert. In der Regel bleiben die Sachen immer öfters hängen und schneller hängen und sind präsenter als die anderen Sachen. Und dann schaust du vielleicht dann eher darauf, was habe ich eigentlich alles nicht? Was habe ich alles noch nicht in meinem Leben? Was wünsche ich mir eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich eigentlich alles in meinem Leben haben? Und verliere darüber so ein bisschen den Fokus. Und vielleicht ist das schon mal aufgehört, bei mir, bei euch ist es sicherlich ganz anders. Ja? Aber dann schleicht sich so eine gewisse Unzufriedenheit im Leben ein. Ja, und es sind viele gute Sachen in deinem Leben, aber da schleicht sich eine Unzufriedenheit rein, wo du dann sagst, Mensch, ja, hier ist noch und das hier, dann wird ja vieles besser laufen in meinem Leben. Weil wir die anderen Sachen nicht so wahrnehmen. Und als kleines Kind haben wir das schon gelernt, zumindest in meiner Generation. Bis da drauf ist, weiß ich manchmal nicht so, wie es jetzt kommt, aber was hast du als Kind gelernt, wenn du etwas bekommen hast? Einfach Danke sagen. Ja. Leider geht bei manchen Menschen diese positive Eigenschaft mit fortschreitendem Alter verloren. Aber eine ganz wichtige Sache. Ja, aber wir verlieren unseren Fokus an der Stelle, sehen nicht, was alles Gutes in unserem Leben ist und deshalb werden wir dann einfach unzufrieden. Und dann meinen wir, diese Leere, die da ist, diese Unzufriedenheit, dass wir sie ausfüllen müssen. Und wir fangen an zu konsumieren und zu konsumieren und zu konsumieren. Und um einfach meinen, wenn wir diese Sachen konsumieren, wenn wir das noch haben, dann sind wir einfach gut drauf. Aber oft ist dann das Gegenteil der Fall. Da muss man sich mit negativen Gedanken rumquälen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Bei mir ist das zumindest mal so, ich ärgere mich ab und zu auch schon mal. Na? Und wenn ich dann anfange, mich da reinzusteigern, dann ist das ganz schwierig. Ja, und wehe dem, der mir dann begegnet. Aber wenn ich anfange, dann in der Situation einfach zu überlegen, wofür kann ich dankbar sein? Was ist Gutes in meinem Leben? Bekomme ich plötzlich einen ganz anderen Fokus? Und ich merke auch, dass sich meine Gefühlslage dadurch durchaus verändert. Ich habe einen Vers gefunden, mit dem möchte ich gerne mit Paulus eines Tages mal diskutieren, vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob er dann Zeit für mich hat. 1. Timotheus 6, Vers 7. Da heißt es, oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Ja, es geht hier um materielle Dinge, aber du musst dir mal überlegen, alles, was du hast in deinem Leben, das ist ein Geschenk. Und jetzt hat jemand gesagt, wir müssen leben und wir müssen sterben. Alles andere erfinden wir selbst. Und ich habe über diesen Vers nachgedacht und ich habe festgestellt, ich bin da nicht so ganz einig mit. Ich sehe das so ein bisschen anders, weil ich denke, viele Dinge sind in unserem Leben da, die uns begleiten. Die sind nicht materiell, aber die uns trotzdem begleiten. Ich habe zu Hause ein kleines Heft, da sind Bilder drin von Menschen, die ich eine Zeit lang begleitet habe in einer bestimmten Phase und von jedem ist ein Bild drin und von jedem ist eine Geschichte dazu, der mir geschrieben hat, was sich in seinem Leben verändert hat. Und das finde ich einfach klasse. Und ich denke, da sind schon Dinge in unserem Leben, die wir mitnehmen, die wir anderen Menschen weitergeben. Ja, was uns auch begleiten wird. Was dabei rauskommt, muss man da mal sehen. Aber es ist einfach da. Und diese erhöhte Dankbarkeit tut unserem Leben gut. Wenn wir diese Dankbarkeit im Blick haben. Es gibt verschiedene Studien, die besagen, dass Dankbarkeitsübungen unsere Stimmung verbessern, dass sie uns glücklicher machen und dass sie uns vitaler und gesünder machen. Reine säkulare Studien. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir uns bedanken können. Sei es mündlich, sei es schriftlich, sei es eine Dankeskarte, heute WhatsApp. Ja, aber wofür kann ich mich bedanken? Ja, ich kann sagen, danke für das gute Gespräch. Danke für deine Zeit. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Offenheit. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine konstruktive Kritik. Danke, dass du mich verstehst. Danke, dass du dich bei mir gemeldet hast. Danke, dass du pünktlich kommst. Danke für deine Gastfreundschaft. Danke, dass ihr alle so zuverlässig seid. Danke, dass es dich gibt. Aber Dankbarkeit geschieht nicht einfach von sich heraus, so von alleine, sondern ja, da gibt es auch ein paar Faktoren, die sind da drumherum. Und möchte mit euch heute eine Geschichte kurz anschauen, die jedem wahrscheinlich bekannt ist, aus Lukas 17. Da geht es um die Heilung der 10 Aussätzigen. Und ich lese mal Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Meister Jesus, hab Erbarme mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Eine ganz interessante Begebenheit hier. Und Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, und dass er durch Galiläa gehen musste, das war okay. Samaria, das war immer so eine schwierige Sache mit den Juden, dass sie da durchgegangen sind. Und interessanterweise steht hier Samaria zuerst, aber das ist ein anderes Thema. Und die waren isoliert. Ja, die waren nicht integriert in der Gesellschaft. Warum? Weil sie Aussatz hatten. Wir wissen jetzt nicht genau, was das war. Manche meinen, es wäre Lepra gewesen. Ich weiß es nicht, lässt sich so auch nicht mehr nachvollziehen. Aber es war zumindest eine ansteckende Hautkrankheit, wo man dann einfach sich auch entfernen musste, also nicht in der Gemeinschaft mit sein konnte. Und das konnte verschiedene Ursachen haben. In der damaligen Zeit war es aber so, dass es nicht nur oft gesehen wurde, dass die Leute krank sind, sondern auch, dass sie eine gestörte Beziehung zu Gott haben und deshalb krank sind. Ganz andere Geschichte. Aber das war so das Umfeld damals. Und jetzt stellen wir uns vor, da ist so einer oder mehrere. Sie sind ausgeschlossen von der Gesellschaft. Sie sind ausgeschlossen vom öffentlichen Leben. Und nicht nur das, sie sind ausgeschlossen vom religiösen Leben. Es gibt keine Krankenkasse, es gibt keine Sozialversicherung. Ja, das heißt, sie waren nicht versorgt. Sie hatten keine Chance, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich selbst zu versorgen. Sie waren darauf angewiesen, Almosen zu nehmen. Und das nur von weiter Entfernung. Also, dass wir die Situation einfach nochmal so haben. Ja, und dieser Samariter an der Stelle, auch ein ganz interessantes Volk, ein Mischvolk. Die haben das damals mit den Kriegen so oft gemacht, dass die einen Teil der Leute dann in dem Land gelassen haben, wo sie herkamen. Die meisten mussten aber ausziehen dann. Die wurden dann deportiert in ein anderes Land. Und dann wurden aber aus anderen Ländern Leute da hinein verpflanzt. Ja, und dann haben sich diese Völker dann auch vermischt, was der Sinn der Sache war eigentlich. Und hier, die waren aber recht glaubenstreu, haben sich aber besonders entwickelt durch dieses Mischmasch. Die Samariter zum Beispiel haben nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Ja, und noch so ein paar andere Sachen. Jedenfalls haben sich sie an der Stelle entwickelt. Und jetzt kamen die Juden später aus der Gefangenschaft zurück. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist. Die wollten den Tempel wieder aufbauen. Und dann hieß es, können alle mitarbeiten. Aber die nicht. Ja, das ist ein Mischvolk. Ja, die sind nicht auf dem geraden Weg, etc. Ne? Tempel mitbauen geht schon mal gar nicht. Ne? Die haben dann ihr eigenen Tempel gebaut. Lange Geschichte. Aber nur, dass man da so ein bisschen den Zusammenhang einfach hat, wie das damals war. Ja, und das war so ein bisschen, Irrlehrer, Sekte, also ganz komisch zumindest. Ne? Das waren diese ganz komischen, ne? Die so ein bisschen ihre eigenen Ansichten hatten. Und ja, und so einer ist aussätzig mit 9 anderen zusammen. Wir wissen nicht, ob das jetzt auch Samariter waren oder ob das Juden waren. Und die kommen jetzt zu Jesus, weil sich das umgesprochen hat, dass er helfen kann an der Stelle. Ja, und kommen zu Jesus. Und tatsächlich, Jesus hilft in dem Sinne, dass er sagt: Zeigt euch den Priestern. Warum den Priestern? Weil das war damals die Gesundheitspolizei. Ja, die mussten darauf achten, so auf diese Sachen. Die hatten bestimmte Kriterien auch. Ja, und sie konnten nicht einfach sagen, so, ich gehe in die Gesellschaft zurück, ja, sondern es musste von einem Priester bestätigt werden, wirklich. So, und sie sind jetzt auf dem Weg dahin. Und tatsächlich, sie werden alle gesund. Und einer kommt zurück. Einer kommt zurück. Und wir müssen uns mal vorstellen, was das für die bedeutet hat. Ja, die waren wieder in die Gesellschaft integriert, die konnten am religiösen Leben wieder teilnehmen, die konnten arbeiten gehen. Ja, sie waren vollkommen wiederhergestellt. Was das für ein Leben bedeutet eigentlich. Ja, Wahnsinn. Und einer kommt zurück zu Jesus. Also von daher nochmal, also Dankbarkeit verändert den Fokus. Was ich vorhin gesagt habe bei mir, ja, wenn ich anfange, den Fokus zu verändern, verändern sich Dinge in meinem Leben. Und auch bei ihm war es so, dass er den Fokus verändert hat und haben sich Dinge in seinem Leben verändert. Man bekommt eine ganz andere Beziehung zu Jesus. Das ist nämlich der nächste Punkt. Dankbarkeit baut andere Beziehungen. Ich bekomme plötzlich ganz andere Beziehungen zu anderen Menschen. Und den Oberhammer finde ich jetzt an der Stelle hier, wo dann es wirklich zu Jesus kommt, niederfällt. Und das ist dann der dritte Punkt. Dankbarkeit bringt neue Möglichkeiten. Jesus sagt zu ihm an dieser Stelle in Vers 19, dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt dir nicht nur, dein Glaube hat dich geheilt, ja, sondern er sagt hier, dein Glaube hat dich gerettet. Er bekommt eine ganz neue Perspektive für die Ewigkeit an der Stelle. Wird oft überlesen. Ja, die anderen waren auch glücklich mit Sicherheit, aber sie waren nur oberflächlich. Das war nur oberflächlich, wenn sie es auch noch nicht gemerkt haben. Aber mit Dankbarkeit bekommen wir eine ganz andere Beziehung zu anderen Menschen. Eine ganz tiefe Dankbarkeit verhindert auch oft, dass wir auf uns selbst zu viel halten. Und da bindet auch so ein bisschen die Tendenz, sage ich mal, zur Selbstüberschätzung. Ja, dass wir da einfach in dieser Linie bleiben. Ich habe jetzt im Sommer einen Arbeitskollegen gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählt habe, der war nur ein paar Wochen da, war auch gut so, dass er nicht so lange da war. Er hat in der Zeit 600-700 Mails geschickt. In der Regel war es dann Mails über Beschwerden, über die anderen Mitarbeiter, was nicht funktioniert. Er hat sich dann bei mir beschwert, auch beziehungsweise bei der Geschäftsführung, dass er sich von mir bedroht fühlt, weil ich ihm manche Sachen einfach sagen musste. Das war eine ganz interessante Geschichte. Ist jetzt auch nicht mehr da. Ich arbeite jetzt in einem anderen Programm mit einer anderen Kollegin zusammen. Die hat mir jetzt geschrieben, danke, dass ich mit dir zusammenarbeiten darf. Ja, eine ganz andere Basis an der Stelle. Aber was prägt unser Zusammensein? Und ich möchte heute Morgen einfach mal fragen, wofür bist du dankbar? Ja, oft ist das so nebulös. Wie gesagt, diese negativen Dinge, die überwiegen oft. Aber wofür bist du dankbar? Wofür kannst du dankbar sein? Ich habe mal was vorbereitet. Ich gebe das einfach mal durch. Also ihr müsst hier heute Morgen nicht komplett ausfüllen. Aber dürft sie gerne mit nach Hause nehmen. Das habe ich extra gedruckt. Das ist eine sogenannte ABC-Liste. Manchmal haben wir Dinge, ja, da erinnern wir uns oft nicht dran. Ja, und da können die Buchstaben helfen. Ja, ich habe das auch gemacht hier. Ihr seht, ich habe auch nicht alle ausgefüllten Teil schon. Ja, aber ich habe auch nicht alle Buchstaben. Normalerweise mache ich das so, dass ich sage, Leute, ihr habt 90 Sekunden Zeit und schreibt das mal auf, weil dann kommen wirklich Dinge auch aus dem Unterbewussten raus. Mache ich jetzt heute Morgen mit euch nicht. Aber ich möchte euch einfach ein bisschen Gelegenheit geben, einfach mal drüber nachzudenken, wofür bin ich dankbar? Dass ihr das ausfüllt, dass ihr auch was habt. Also ihr müsst es heute Morgen nicht ausfüllen, aber einfach von den Gedanken her nehmen, durchgehen und ihr könnt das gerne mit nach Hause nehmen, das Blatt. Dafür ist das gedacht. Ja? Und dann fängst du an, vorne bei A. Ja? Wofür bist du dankbar? Ja? Vielleicht Advent. Warum Advent? Ich bin in der Adventszeit zum Glauben gekommen, 1975, prägt mich bis heute. Deshalb bin ich dankbar dafür. Ja? B, Bereicherung durch andere Menschen, ja, die in meinem Leben gekommen sind, die meinen Charakter geformt haben. Oder H, Humor hilft. Ja? Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Ne? Und nehmt euch 2 Minuten Zeit, einfach da einfach mal drüber nachzudenken. Danke dir, lieber Jesus, dass du so viele Dinge in unser Leben hineingelegt hast. Und oft gehen wir achtlos an diesen Dingen vorbei. Hilf uns einfach neu, diese Dinge zu sehen, die du in unser Leben hineingelegt hast, die unser Leben bereichern, die so gut sind. Dinge, die du uns geschenkt hast. Dinge, für die wir oft keinen Blick haben. Danke dir, dass du ein Gott bist, der uns gibt, dass du ein Gott bist, der uns beschenkt. Danke, dass du uns das alles gibst, wie wir gehört haben vorhin. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk, nicht etwas, was wir verdient haben, sondern etwas, das du uns gibst. Danke dir, Jesus, dass du einfach da bist. Und in dieser Welt, wo manches auch rauf und runter geht, bist du unser Halt und unser Fundament. Und bei allem, was passiert, dürfen wir wissen, dieses Fundament steht und dieses Fundament hält. Danke, Jesus. Amen. Dies zweimal. Aber ich finde es interessant, es ist von Stephanie Etrillat, also ist ein Franzose, nicht so meine Wellenlänge. Mit den Franzosen habe ich immer so meine Herausforderungen. Aber das Zitat finde ich gut. Er sagt, es ist sinnvoller, sein Leben zu einer ständigen Auszeit vom unerwünschten Leben zu gestalten, als zu versuchen, die vermeintlichen Gewinne von Auszeiten in das unerwünschte Leben zu integrieren. Also nochmal, ja, es ist sinnvoll, sein Leben zu einer ständigen Auszeit vom unerwünschten Leben zu gestalten. Das heißt also, ich habe ein Leben, einfach so anders gestalten möchte. Also in meinem Leben sind manche Dinge jetzt einfach nicht in Ordnung. Ja? Und ich möchte einfach, dass es anders wird in meinem Leben. Und er sagt, es ist sinnvoller, mein Leben so zu gestalten, ja, wie ich es gerne haben will, als mich andauernd mit diesen Dingen zu beschäftigen, die mir eigentlich gar nicht gefallen. Ja, und wir versuchen dann oft, die vermeintlichen Gewinne von Auszeiten in das unerwünschte Leben zu integrieren. Also wir leben auf Urlaub hin und freuen uns, kommen wieder zurück und versuchen das in unseren Alltag, der uns eigentlich gar nicht gefällt, zu integrieren. Ja, viel sinnvoller wäre es, anders zu machen. Wird nicht an allen Stellen gelingen, aber den Gedanken fand ich einfach mal gut und sich in diese Richtung zu bewegen. Es ist sinnvoll, dass dein Leben zu einer ständigen Auszeit von unerwünschtem Leben zu gestalten, als zu versuchen, die vermeintlichen Gewinne von Auszeiten in das unerwünschte Leben zu integrieren. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen halbwegs deutlich geworden. Ich versuche es nochmal ein bisschen einfacher. Neulich waren wir unterwegs, spazieren, und da haben wir eine Fahne gesehen, da stand drauf Architect of Change. Ja, also Veränderung, werde Architekt der Veränderung. Und das fand ich klasse. Ja, Architekt der Veränderung. Ja, was möchtest du in deinem Leben verändern? Wir sind oft an der Stelle und sagen, ja, ich kann mich ja nicht verändern. Die Umstände, dies, das und jenes. Ja, was ich meinen Leuten immer wieder erzähle, und sie lernen es langsam auch, zumindest vom Kopf her, dass ich sage, wer ist verantwortlich für dein Leben? Meine Nachbarn, mein Lehrer, mein Ehepartner, was weiß ich was? Nee, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich bin nicht bereit, mein Leben in die Hand zu nehmen. Das hat mir sehr gefallen. Und wenn ich anfange, dann das mit der Dankbarkeit zu kombinieren, das heißt, ich bekomme einen neuen Fokus an dieser Stelle. Und du sitzt nicht da wie so ein Griesgram. Ja, ich weiß, in Griesgram, in manchen Firmen gibt es so einen Griesgram. Ich weiß nicht, ob ihr in der Firma so einen habt. Ja, dem kannst du immer begegnen, ja, und kannst machen, was willst. Er zieht immer eine Fleppe, hat immer was zu meckern, ist nie alles richtig. Ja, aber wenn du aus dieser Dankbarkeit heraus lebst, ja, lebst du andere Beziehungen. Ja, und die Leute sind in der Regel, habe ich festgestellt, lieber mit Leuten zusammen, die dankbar sind, die gute Beziehungen leben, die ein bisschen aufgeschlossen sind, als der Griesgram, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und nur zu meckern hat. Und du bekommst aber auch neue Möglichkeiten. Ja, wie unserem Bibeltext heute hier, du bekommst auch neue Möglichkeiten. Ja, und das ist einfach der Punkt. Und dann verändern sich Dinge in unserem Leben. Ja, und dann kommt eine Stabilität in unser Leben rein. Und dann merken wir plötzlich, dass das geht. Immer eine Frage der Konzentration. Manchmal nicht so einfach. Klappt noch. So. So. Ja, halbwegs. Halbwegs. Ja, es klappt dann. Ja, aber manchmal ist es keine Illusion, sondern es ist in unserem Leben. Ja, und deshalb wissen wir auch, dass wir auf diesem Weg weitergehen können. Und dazu möchte ich euch einfach einladen, so ein bisschen zu motivieren, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich gut in meinem Leben? Und wenn du morgen früh aufwachst, was ist dein erster Gedanke? Vielleicht könnte dein erster Gedanke sein, ich freue mich, dass ich lebe. Ja, oder Kaffee oder was sonst. Ja, aber ich freue mich, dass ich lebe. Weil, und das finde ich interessant, das hat jemand gesagt, seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich so wenig gefreut, dass allein meine Brüder in unsere... seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut. Das allein, meine Brüder, ist unsere Erbsünde. Hat Nietzsche übrigens gesagt. Also nur einfach mal so als Gedankenanschluss, ich würde nicht alles unterschreiben jetzt an der Stelle, ja, aber einfach so sagen, was ist mein Fokus? Wie wachst du morgen früh auf, wenn du morgen früh deine Augen öffnest? Ich war mit Isabel unterwegs zu einer Konferenz und damit möchte ich schließen. Und wir haben uns auf dem Weg dann so eine Stadt angeguckt und sind dann im Restaurant gelandet, längere Geschichte auch, und treffen da jemanden. Zufälligerweise auch Christ, aus einer ganz anderen Ecke von Deutschland auch. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und er sagte, ich komme von da und daher und ich komme aus so der und der Gemeinde. Sag ich, oh, das ist ja interessant, den Pastor kenne ich. Dem stelle mal schöne Grüße, mit dem habe ich eine Zeit lang richtig gut zusammengearbeitet. Und er sagte, ja, wir haben letzte Woche seine Verabschiedung gefeiert. Er ist in Ruhestand gegangen. Und fand ich cool, weil ich habe gedacht, Mensch, so ein Typ, ja, habe mit dem auch einiges erlebt, habe ich gedacht, Mensch, wenn der jetzt in Ruhestand ist, dann wird er doch einiges für das Reich Gottes noch bewegen wollen und bewegen können. Vor jetzt einigen Tagen habe ich jetzt gehört, er hat eine Muskelkrankheit und die Ärzte wissen nicht, woher sie kommt. Die Muskeln bauen sich nach und nach ab. Und es gibt keine Chance, im Moment irgendwas zu machen, weil sie gar nicht wissen, woher kommt das eigentlich. Und er sagt, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, weiß ich nicht, ob ich den nächsten Morgen aufwache. So meine Frage, was ist dein erster Gedanke, wenn du morgen die Augen öffnest? Ist es vielleicht, ich freue mich, dass ich lebe? Gottes Segen euch. Amen.